Okay, lieber los.
Alles klar. So, servus miteinander. Ich bin der Armin. Armin Haas, aber sagt natürlich Armin. Wie ihr vielleicht schon wisst, geht es heute um Game Music. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man es richtig schreibt. Ich habe schon sämtliche Möglichkeiten gesehen, klein, groß, mit, ohne Bindestrich. Ist ja egal. Und zwar, also auch keine Angst, ich werde ja kein Geigenkonzert geben. Aber gucken wir mal. Erstmal so, was habe ich denn gemacht? Ach ja, was ich dazu sagen wollte, ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Vortrag mehr gehalten. Das letzte Mal war an der Uni vor ein paar Jahren. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie die PowerPoints heute up-to-date ausgucken. Ich habe jetzt auch mal irgendwas gemacht. Wie man sieht, wenn ich kapiere. Ne, ist ja wurscht. Also ich habe in den letzten Jahren habe ich zum Beispiel Musik zum Mortal Kombat gemacht. Tone War Warhammer mache ich immer wieder. Dann Anno 2005. Dann Vikings, falls das jemand kennt, ist recht neu. Und mache aber auch... Mache nicht nur Games, ich mache auch TV-Serien und ab und zu mal Filme, also ZDF, RTL und hier zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger, Celebrity Apprentice, das war diese Serie, weiß ich nicht, bekommen habe vor ein paar Monaten, wo sich der Trump und der Schwarzenegger so gegenseitig gekriegt haben, weil Trump war in der vorherigen Season der Moderator und jetzt der Schwarzenegger, aber Trump meinte, der Arnold ist der Scheiße. Naja, ich mache aber auch, also das ist halt so Celebrity TV, wo du halt nicht so relativ stumpfe Musik dafür machst, so wenn Hintergrund Pop-Gedudel. Und ich mache aber auch Arrangements für Bands, hauptsächlich Metal-Bands. Ich habe auch selber jahrelang in einer Metal-Band gespielt, Winterstorm, falls das noch jemand kennt. Waren früher mal ganz bekannt, jetzt wollte ich rauskommen, natürlich nicht mehr. Jetzt, wir haben auch auf Wacken gespielt, also es ging mir ganz gut, aber naja. Und ansonsten mache ich halt ab und zu mal auch Albumproduktionen, aber überwiegend bin ich Komponist. So, mal kurz hier die Gliederung. Also, wie wird man Game-Composer? Dann, was mache ich in meinem Alltag? Wann gehe ich darauf ein, wie die Produktion abläuft? Also von der Idee bis zum fertigen Stück. Dann, das, was jetzt für euch am wichtigsten ist eigentlich, weil der Rest ist halt einfach eher so, naja, muss man jetzt als Game-Designer nicht wissen. Was für euch wichtig ist, vielleicht kommt ihr mal im Laufe eurer Karriere dazu, also wahrscheinlich, dass ihr euch mit Musik auseinandersetzen müsst und deswegen will ich euch so einen groben Einblick geben. Punkt 4. Was man dabei beachten muss. Und Musik ist ja oft so ein, ja, wird in stiefkindlich behandelt, vor allem jetzt auch, sowohl im Film als auch in der Game-Branche, aber man sagt halt echt, dass ja, 50-70% der Emotionen, die du halt im Film oder am Spiel hast, nur durch die Musik kommt. Mal, zockt ihr eigentlich noch viel oder wahrscheinlich schon? Darf ich mal fragen, gibt es jemanden, der die Musik abstellt oder eigene Playlist hört? Nee. Wäre ja auch schlimm. Nee, es gibt ja genug, die machen dann ihren eigenen Track rein und so ballern, aber ich finde die Musik immer ganz schön. Dann fünftens, Spotting ist auch was für euch jetzt sehr interessantes. Wie gehe ich halt vor als Designer und teile dem Kunden meine Wünsche mit, was ich mal haben will. Und der sechste Punkt einfach mal, wie engagiert man eigentlich einen Game Composer? So, das ist jetzt praktisch der Vorstellungspunkt, also wer bin ich, also wie wird man Game Composer? Bei mir war es, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht eigentlich und ich habe relativ spät eigentlich mit Musik angefangen, so mit 15, davor hatte ich natürlich Flöte gespielt, wie die andere auch, und habe dann auch relativ schnell angefangen, irgendwelche eigenen Songs zu schreiben mit ganz rudimentären Programmen und so MIDI auf MIDI-Basis. Habe dann während des Abis wollte ich dann Musik studieren. Habe ich dann auch nicht gemacht. Ich habe dann Ingenieurstudiengang angefangen, ganze 3 Wochen in Erlangen. Habe dann abgebrochen und mich dann nicht selbst gefunden. Selbst finden müssen, habe ich 2 Jahre nicht gemacht, aber naja, ich habe es versucht. Und habe dann in Bamberg 2007 oder so angefangen, 2008 Lehramt für Musik zu studieren. Und war nicht ganz cool. Habe dann währenddessen aber festgestellt, dass ich lieber in der Musikbranche bleiben will, nicht in der Vermittlung, sondern wirklich, dass ich halt eigentlich ein Vollblutmusiker bin und das einfach weitermachen will. Wollte dann nach dem Studium auch noch einen Masterstudiengang machen in Filmmusik, aber da hast du leider am Klavierspielen gescheitert. Also ich kann ganz gut Klavier spielen, aber vom Blattspielen geht jetzt zum Beispiel nicht so wirklich. Und das, ja, deswegen habe ich da versagt. Ganz viel ist eben Learning by Doing, also oder auch Tutorials und Workshops jetzt mit YouTube, ist ja diese Schatz. Oder auch Bücher habe ich ein paar gelesen und da kann man ganz viel lernen, wie man sowas macht. Und es gibt, wie schon erwähnt, es gibt Studiengänge für diesen Fachbereich, aber es muss 2 oder 3, soweit ich weiß, in München gibt es einen, in Ludwigsburg und in Potsdam. Eben, das sind dann auch Masterstudiengänge. Also so kann man eben Game Composer werden. Und
ja, es gibt viele, die es machen wollen, vor allem jetzt halt mit der heutigen Technik. Wird immer leichter mit der Technik. Und ups. Ja, wenn man halt den Computer so lange nicht anhat, ne? Machen wir mal hier. Okay, nächster Punkt. Ah ja, mein Alltag. Also, mein Studio sieht so aus, relativ rudimentär eigentlich. Wir haben hier ein Keyboard, dann haben wir einen Rechner mit drei Bildschirmen und meine Boxen. Und wenn ich gefragt werde, wie ich meinen Job finde, ich finde ihn sehr cool. Was mich ein bisschen immer wenn stört, ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch und es ist halt schade, ich arbeite von zu Hause aus und bin dadurch halt den ganzen Tag sozusagen alleine. Aber deswegen habe ich meine zwei Hunde und die assistieren mir da manchmal drin. Das ist immer ganz schön, dass man wegen Dings hat, wegen Unterhaltung. Ansonsten Alltag, ja, ich bin selbstständig als Einzelunternehmer. Im Schnitt, naja, bevor du nichts sagst, du wirst dann wahrscheinlich erzählen, wenn du stehst dann so um 11 Uhr auf. Das stimmt manchmal auch. Also ich fange im Schnitt fange ich so 19 Uhr zum Arbeiten an. Je nach Auftragslage dann bis 5 Uhr oder 6 Uhr oder mal gar nicht. Und dafür mal nachts. Also es ist je nach Auftragslage sehr fluktuierend. Man kann sich das halt alles selbst gestalten. Ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß. So, dann jetzt mal zur Produktion von der Musik. Viele sagen ja, wenn ich den Leuten erzähle, was ich beruflich mache, die denken halt bei Game-Musikern dieses Gedüdel, was man alle kennen von früher, ne? Wo da so ein Speaker auf dem Mainboard war und dann Düdel gemacht hat. Heutzutage ist es aber gar nicht mehr so. In über 90% der Fälle haben wir fette orchestrale Musik, wie ihr alle wisst, ne? Schätze ich jetzt mal. Selbst bei den Handy-Games mittlerweile. Und das ist, ich habe dann geschrieben, so die Filme, also die Soundästhetik, die da versucht wird nachzubilden, ist halt eben richtige Hollywood-Filme. Natürlich gibt es auch gelegentlich mal Rockstücke oder Elektronik, vor allem so ein Racing-Spiel. Ich habe jetzt noch nicht erst was gemacht, irgendwie für MotoGP, irgend so ein Motorradspiel, die wollten eher so elektronische Musik. Und ganz oft haben wir auch so Hybrid-Geschichten, dass man halt ein bisschen Orchester mit elektronischen Sachen kombiniert. Aber man orientiert sich da ganz oft an der Filmmusik einfach. So, wie geht's weiter? Ach, jawohl. Da, zu meinem Equipment. Also, ganz wichtig ist ein leistungsstarker Computer. Also, die Chaise, die ich da unten jetzt habe, die auch so laut ist, die benutze ich nicht mehr. Ich habe jetzt, was habe ich? So ein i7-5960 mit 8 Kernen und 64 GB Arbeitsspeicher. Dann habe ich drei SSDs mit 1 TB. Also, ja, passt, funktioniert ganz gut. Die meisten sagen ja, dann nimm lieber den Mac. Das ist immer so eine ja, Glaubenssache. Ne? Dann, was man natürlich schon braucht, also neben dem starken PC, ist ein MIDI-Keyboard, was ihr jetzt vorhin schon gesehen habt auf dem Bild. Das ist das Teil in sehr klein. Kommt dann auch mal zum Einsatz. Gut gepolsterte. Was braucht man noch? Ein Audio-Interface, also sozusagen die Soundkarte, weil mit der Onboard-Soundkarte kommst du nicht weit in dem Bereich, weil die Latenz einfach zu groß wird. Also du merkst dann, wenn du einspielen willst, da vergeht fast eine Sekunde, bis du den Ton hörst. Also die externe Soundkarte, also einfach so eine Box, die über USB meistens betrieben, die gibt dann dem Ganzen noch ein bisschen Power. Und du kannst dann auch zum Beispiel deine Gitarre einstecken oder Mikrofone anschließen, wenn du was aufnehmen willst. Dann das Allerwichtigste sind die Orchester-Libraries, wo ich jetzt auch gleich drauf zu sprechen komme. Das sind diese Jungs hier, das sind einfach so Schachteln und da ist dann eine CD oder eine DVD drin. Oder auch heutzutage meine Festplatte, also den Großteil meines Speicherplatzes brauche ich für diese Libraries, das sind einfach die Klänge, die Orchesterklänge. Wenn ich jetzt was einspielen will und einen Geigensound brauche, drücke ich die Taste und habe den Geigensound. Das zeige ich euch dann hier noch. Ach ja, genau, das wollte ich jetzt sogar schon zeigen. Da müsst ihr aber euch vielleicht kurz ein bisschen gedulden, weil jetzt durch diese Dings hier. Ja, weil das immer weg ist. Na, wo ist es denn? Also genau. Es ist im Endeffekt so, dass ich hier jetzt eine Geige habe, also ein Stück rein. Dann habe ich jetzt hier den Ton G1. Und dann, jetzt muss ich natürlich noch hier, gib mir mal noch eine Minute, wir haben ja Zeit. Ich habe jetzt hier nur Celli und wir wollen jetzt zum Beispiel eine Geige haben. Dann mal, nein, wir kriegen das Ding. Man spricht meistens Englisch in dem Fachbereich, wie natürlich in allen anderen auch. Oder nehme ich jetzt hier Violin und habe jetzt hier, das ist jetzt so ein Programm von diesen Orchester-Libraries. Und da gucke ich jetzt hier bei meinen Patches und schau mal, ich will Geigen,
sind natürlich alles abgekürzt hier. Wir hier jetzt Violins, Orchestral Strings erstmal die Überbegriff. Und jetzt will ich hier 14 Violinen, das ist im Orchester die erste Sektion. Und lade jetzt mal ein hier. Ah nein, ich muss ja hier, ne? Zack, zack. Genau. Ja, könnt ihr euch erinnern? Also sozusagen. Und unglaublich, oder? Genau, habe ich jetzt hier auf meinem MIDI-Keyboard. Also im Endeffekt, diese Sample-Libraries basieren auf dem Prinzip, dass du jedes x-beliebige Instrument, das es gibt, nimmst. Geigen, Violas, Celli, Hörner, auch Percussion, alles was es gibt und nimmst es Ton für Ton auf. Also hier jetzt das G. Das war jetzt Dur, ich habe gerade Boll gespielt, ist ja wurscht. Also dann hat man da diese 14 Geiger vor dir und du nimmst jeden Ton auf und schneidest es dann so zurecht. Das ist ein komplett eigener Beruf nochmal. Und da wird es eben hier gemappt. Und dann gibt es natürlich auch, das war jetzt Legato, also gestrichen, und jetzt gibt es auch noch ein Staccato. Also schnell, ne? Kann jemand Geige spielen von euch? Also so wie ich. Da gibt es auch noch ein Staccato hier, die ganze Sache. Gibt es auch ein Tremolo, also das sind einfach, das sind Artikulationen. Also das ist jetzt auch, da darf ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ne? Alles klar, also wie gesagt, das kann man mit jedem Instrument machen, auch hier haben wir jetzt zum Beispiel die Hörner. Na, sind sie die Kumpels? Ach, ich habe sie gar noch nicht geladen. Soll ich euch noch zeigen, dass man die selber laden kann. Also hier haben wir jetzt die Hörner, Sustain zum Beispiel. Und natürlich dann zu Hause alles im Keyboard spielen, ne? Weil so geht es natürlich nicht. Und Percussion gibt es auch. Auch noch reinladen. Hätte ich das wirklich zu Hause machen können. Aber ich wollte es wirklich hier vor Ort machen. Percussion. Okay. Mehr dazu gleich. Wie komme ich jetzt wieder auf die Folie? Was war das für eine Tastenkombination? Ah, danke. Jawohl. Also genau, die Produktion von der Musik und das Equipment ist eben zum einen dieser Orchester-Libraries, die ihr hier seht. Also das sind zum Beispiel Percussion, Chöre, dann Drums, nochmal Chöre. Also im Endeffekt, da sammeln sich im Laufe der Jahre Werte und Gigabyte an dem Wert eines Mittelklassewagens, würde ich zwar behaupten. Und ja, so eine Library im Schnitt 300 Gigabyte, würde ich zwar sagen, oder 400. Und natürlich, was auch noch cool ist, halt, wenn man Instrumente zu Hause hat, also ich bin halt überwiegend Gitarrist, habe ich auch im Studium, und dann kann man halt das noch mit Mikrofon dazu einfach einspielen, dann klingt es halt einfach ein bisschen echter. So, nächster Punkt. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also wir hatten ja schon diesen Punkt, dieser 8-Bit-Sound, den wir von Zomaga kennen und von früher, ich kann mich noch an Prince of Persia erinnern. Hat das jemand von euch gespielt? Oder Robin Hood, Quest of the Longbow, kennt das auch noch jemand? Das war geil. Also so richtig verpixelte Grafik und dann wirklich die Sounds von dem Speaker auf dem Mainboard. Und das war so 80er Jahre, oder ich glaube auch Anfang der 90er. Dann in den 90ern gab es so typische MIDI-Sounds, die dann auf so Synthesizer basiert sind. Das sind einfach dann Wellenformen, die mit verschiedenen Modulatoren irgendwie verändert werden und dann möglichst klingen wie Streicher oder Bläser. Und dann so, ja, ab den 2000ern wurden dann eben diese Sample-Libraries verwendet, wo man wirklich echte Klänge aufnimmt und samplet eben und dann die Musik da mitmacht. Und was ich auch noch gleich sage, es gibt dann natürlich die nächste Stufe noch, dass man das mit einem echten Orchester aufnimmt. Aber die meisten Soundtracks, auch zum Beispiel auch ganz viele Serien und Filme, wenn ich jetzt schon anschaue, Game of Thrones, das Main Theme ist eines der bekanntesten Themes überhaupt mittlerweile, die erfolgreichste Serie fast aller Zeiten. Also aber auch komplett mit Computer generiert, also mit Samples. Da ist wahrscheinlich nicht mehr drüber, ob das ein echtes Cello ist, die Melodie. Aber bist du Cello?
Nee, aber ich habe auch länger
mal
Orchester gespielt, das hört sich nicht an wie echtes Cello.
Ja. Oder es ist einfach zu sauber hingeschnitten, aber. Also auf jeden Fall, die meisten Produktionen kommen einfach mit so einer Musik out of the box aus. Und jetzt wollte ich euch kurz ein Beispiel geben. Zelda Ocarina of Time kennt wahrscheinlich auch noch jeder von euch auf dem N64. Das fand ich auch genial damals. Das ist zum Beispiel, ist der typische Midi-Sound. Hört man gleich mehr. Like, statisch, leblos, trotzdem cool, aber. Die Erinnerungen hoch. Ne? Also ich finde, Musik ist auch echt das vom Gedächtnis her, das ist wie Gerüche, das ist viel intensiver, als wenn du jetzt ein Bild anschaust, finde ich. Genau, und es ist, der Vergleich ist jetzt ein bisschen blöd, ich habe das mal im Schnelldurchlauf irgendwann gemacht für Orchester, das war jetzt Gitarre, ich habe es halt mit dem Streicher gemacht. Ich habe es nur mit so einem Kumpel gemacht, irgendwie, weil er eben ein Märchen beantworten wollte damit, weil die eben das Spiel noch so toll fanden von früher. Und dann habe ich mir da nicht viel Mühe gegeben. Also normal klingt es dann noch viel besser, wenn man es richtig macht. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Einen kleinen Exkurs Komposition. Früher war es ja so, hier haben wir den guten Kumpel Beethoven, meinen Lieblingskomponisten aus der Klassik. Die waren halt im Endeffekt früher ja, vom Klavier gesessen und haben hier die Notenpapiere gehabt und haben drauf geschrieben. Heutzutage denkt sich dann viel mehr, du hast dann irgendwie eine Taste und dann wird da kompletter Loop abgefeuert und dann tust du das langsam basteln. Gibt es auch solche Libraries, aber die meisten, es ist im Endeffekt wie früher. Du hockst von einem leeren Blatt Papier, nur dass das Papier halt auf dem Computer ist und schreibst Note für Note rein und du spielst es halt direkt ein. Das ist im Endeffekt zu vergleichen, wie früher hast du mit der Hand geschrieben als Schriftsteller und heute hast du halt einen Computer und gibst das ein. Kannst du es gleich bearbeitet löschen. Das ist im Endeffekt dasselbe. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ach ja, genau. Das. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in meinen Sequencer. Also in meine Audiobearbeitungssoftware. Und jetzt tun wir mal ganz kurz einen Fetzen komponieren. Also. Okay. Zunächst ist das Tempo etwas langsam. Das machen wir etwas schneller. Wir machen jetzt einfach mal so eine ganz banale Action-Melodie. Ja, mache ich mal den Klicken gleich, der nervt. Hat jemand von euch so Cubase oder Logic oder irgendwas? Bestimmt, ja. Also da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Programme, aber das ist auch, die können alle dasselbe im Endeffekt. Der eine ist darin besser, der andere ist darin besser und auch vor allem besser. Na gut, dann schaue ich mal, ob es funktioniert. Ja, das Keyboard ist jetzt nicht scheiße, ne? Es wird nicht so gut werden, aber es soll ja nur ein Beispiel werden. Naja, waren wir jetzt mal daneben. Im Endeffekt fängst du so an halt. Und dann ziehst du hier, machst du den. Oh, schlecht. Oh, wieso ist der jetzt da unten? Ja, damit die Computer nicht lange benutzt. Ist ja wurscht, normalerweise ist das dann auf dem kompletten Bildschirm. Sieh jetzt. Oh Mann. Vorfällig. Wie unprofessionell, wenn man das zu Hause nicht übt mit dem neuen. Also, sieh jetzt hier, das ist das sogenannte Key Editor, jetzt sehen wir genau, was wir eingespielt haben. Die Noten C. Ja, dann kannst du es halt jetzt damit hinschieben, dass es halt sauber ist. Ja, das machen wir einfach ganz einfach jetzt. Wir kopieren das einfach auf die Jelly. Die spielt im Set-Register. Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt irgendwas Schlagwerk, weil ihr wisst ja bestimmt vom Hören, dass es heutzutage immer rumpelt, möglichst viel. Okay. Machen wir irgendwie sowas. Ja, ist ja wurscht. Und das wäre jetzt so ein Basic Riff, das würde bei Mortal Kombat zum Beispiel, wenn man das gerade ausproduziert, schon durchgehen. Und jetzt natürlich noch eine epische Hammelodie dazu, ne? Boah, die klingt gar nicht so cool. Naja. Naja, ne? Also ihr versteht es ganz wie sagt man, exemplarisch. So funktioniert es im Endeffekt. Natürlich, also die Samples, die ich jetzt darauf habe, sind wirklich ganz schlechte und ganz kleine vom Speicher her. Deswegen klingen die jetzt einfach auch nicht so cool. Im Endeffekt schaut es dann aber. Ja, wenn wir die noch beenden, Junge hier. Also im Endeffekt schaut mein Sequencer-Fenster dann so aus. Wir haben jetzt halt hier gerade nur vier Spuren, aber im Endeffekt hast du dann halt hier, das sieht man leider jetzt nicht so gut. Violins 1, dann 2, dann 3, dann 3 gibt es ja gerade Violas, dann Chevy, dann Bässe und dann das ganze Schlagwerk und hier dann die Blechbläser und da oben dann Woodwinds. Also im Endeffekt, wie ihr das echte Orchester ausspielt. Gut, dann wird es jetzt glaube ich langsam mal den praktischer, oder? Ach ja, du kannst es, also was dann auch, wenn jetzt diese Orchesterproduktion noch in echt aufgenommen wird, dann kann man sich das auch als Noten darstellen lassen und kann das dann, dieses Mini-Orchester sagt man dann, oder Sample-basiertes Orchester, kann man dann auch in echt spielen, einspielen. Und zum Beispiel bei Amazon 205 haben wir das so gemacht. Übrigens ein kleiner Tipp am Rande. Anno, die Quersumme gibt immer 9, habe ich neulich mal gelesen. Da kann man sich merken, welche Version das war. Also, die erste Version vom Global Union Anthem, das war praktisch die Hauptfilmung aus Anno, die klang so. Ich spiele mal vor. Das ist alles mit Samples. Ich dachte mir, es ist geiler. Ich finde den Unterschied jetzt gar nicht mal so enorm. Man hört es, aber naja, es ist vielleicht auf jeden Fall lebendiger. Hier haben wir noch einen echten Chor dann irgendwo. Großer. Das ist ein Synthi-Bass, wo ich vorhin auch angesprochen hatte. Es ist eben das Ziel bei Anno 2205, weil es sehr futuristisch ist, war eben ein bisschen Hybrid zu machen. Also ein bisschen, es ist wegen futuristisch klingt und deswegen auch so Synthi-Sachen dabei. Da hat man auch am Anfang diese Flächen. Das ist ja alles synthetisch. Und dann fängt die Solo-Trompete an, die dann den Menschen einbringt. Okay, im Endeffekt schaut dann eine Partitur, guckt so aus. Das wird immer im Ding eingespielt, in Frankfurt oder in Budapest.
Ja, also. Jawohl.
Und dann habe ich noch ein kurzes Video davon, da war ich dann vor Ort, die es eingespielt haben. Stimmung für mich, aber ja, irgendwann gewöhnt man sich leider dran. Weil mittlerweile, also die großen Kunden wollen halt dann trotzdem mit echtem Orchester einspielen oder zumindest teilweise und dann gehört es dann leider auch immer zum Alltag. Es ist gut, dass du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann irgendwann wird es dann einfach standardisiert alles. Aber soll jetzt keine Klage sein, trotzdem schön. Okay, jetzt war es eher wegen so einem Exkurs in den praktischen Teil, wie ich halt arbeite und so und dass ihr auch mal seht, wie das heutzutage produziert wird. Jetzt geht es eigentlich erstmal in den Bereich, der für euch interessant wird. Hätten wir vielleicht andersrum anfangen sollen. Okay, also ein Zitat, das von mir selbst stammt. Ja. Auch irgendwie zusammengeschustert aus anderen. Music is the most powerful way to express different emotions and feelings. And that's exactly where the work of MindEQ begins. Also MindEQ ist meine Website. Könnt ihr auch gerne mal drauf gucken, ich gebe euch dann später noch ein paar Kontaktdingsens und Informationen. Und das ist eben, wie vorhin schon erwähnt, Musik übernimmt ungefähr 60% oder 70% der Emotionen in einem Film oder in einem Computerspiel. Und deswegen ist es wirklich ein ganz wichtiger Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen müsst ihr echt gut aufpassen jetzt. Also, jetzt mal ganz grob, die Art von Game-Musik, die es gibt. Also grundsätzlich ist der Unterschied zwischen Filmmusik und Game-Musik die Tatsache, dass ein Film statisch ist und immer durchläuft, linear, und dass du dann wirklich die Musik dort komponierst nach dem Bild. Das hast du auch in den Cutscenes, da komme ich später dazu, aber bei Game-Musik ist eben der Hauptpart die In-Game-Musik, also die Musik, die passiert, während du spielst. Und die ist eben, ganz wichtiger Punkt, die ist eben interaktiv. Die verändert sich, je nachdem, wo du dich befindest, das kennen die alle, ne? Wenn du, ein gutes Beispiel finde ich immer zum Beispiel Skyrim. Achso, ich persönlich spiele am liebsten so Rollenspiele, also ja, Skyrim ist nicht mehr, ist leider schon hinher. Oder Mordors Schatten fand ich saugeil. Kennt das jemand? Ja, kennen schon alle. Und ja, sowas spiele ich saugeil. Und dann merkst du richtig, wenn du halt rumläufst, hast du so eine ruhige Musik. Wenn ein Gegner kommt, wird es angespannt und dann hast du die Battle-Musik, wenn es halt wirklich. Wenn gekämpft wird. Und also die Musik kann entweder als Loop passieren, also ihr merkt ja irgendwann, das habe ich schon mal gehört. Es liegt einfach daran, dass man natürlich jetzt keine 3 Stunden Musik für ein Spiel komponieren kann, sondern der Regel sind es, je nachdem wie groß das Spiel ist, zwischen 60 und 90 Minuten für ein etwas größeres Spiel. Und der Track wird dann einfach immer wiederholt. Das ist auch die Kunst am Komponieren, dass man das irgendwie so gestaltet, dass man es nicht unbedingt merkt, wo die Musik wieder von vorne anfängt. Also man muss die Looper gestalten. Dann gibt es auch eine andere Möglichkeit als Playlist, also zum Beispiel jetzt bei Anno ist es so, dass einfach ein Stück nach dem anderen abgefeuert wird, was jetzt halt zu dem aktuellen Setting passt. Das sind dann 5, 6 Stücke, je nach der Stufe, wo ihr seid, und die kommen dann nacheinander. Und ganz wichtig bei der In-Game-Musik, deswegen ist es eigentlich ja, nicht ganz einfach zu komponieren, eben sie muss loopen und sie muss eher unterschwellig sein. Das heißt, bei Anno war es jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Du musst eigentlich versuchen, nicht so viele Melodien reinzuarbeiten, und es muss einfach, die soll ja den Zuhörer nicht aufdringlich sein, weil irgendwann nervt es ja auch. Deswegen müssen die Melodien eher spärlich sein, also nicht immer dö, 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 sondern halt dö, dö, dö. Und dann mal wieder Pause lassen, weil nur Begleitung. Und das ist eben, wie gesagt, wichtig bei der Musik, dass es eben unterschwellig ist. Weil irgendwann, ihr merkt es ja auch, irgendwann nervt euch vielleicht mal ein Stück. Und das soll eben nicht passieren. Und dann gibt es eben, also gut, es
es gibt, ich weiß gar nicht, ob es das in der Literatur gibt. Ich habe das jetzt selber mal aus meiner eigenen Erfahrung so aufgeschrieben. Was ich immer wieder halt erfahre, es gibt im Endeffekt drei Kategorien. Es gibt Battle Music, es gibt spannende Tension Music und es gibt Ambient Music. Und ja, wie gesagt, Battle eben im Kampf, ist ja logisch, Tension halt eben, wenn du irgendwo schleichst und die Gegner vielleicht noch weit entfernt sind. Oder ja, wenn halt, ich rede halt nur von Kampfspielen, das ist am einfachsten. Und Ambient Music halt, wenn du was aufbaust oder wenn du einfach nur durch die Natur läufst. Und genau, soll ich halt entspannen. Und natürlich kann man das auch nochmal in Intensität übertragen. Also, wenn ich jetzt so ein kleines Eichhörnchen schlachten muss, dann mache ich nicht dödödödö, sondern habe dann die Small Battle. Dann habe ich ein Middle Battle und ein High Battle oder Big Battle. Also, auch für Tension. Also, machst du nur so ein kleines Streichertraining mit hohen, flimmen Streichern, das ist dann ja, ein bisschen anspannender. Dann kannst du es natürlich auch richtig mit tiefen Radarklängen machen, dann wird es noch spannender. Und auch vor allem bei Ambient Music, da wollte ich euch ein Beispiel gleich zeigen. Bei Ambient Music ist es ist auch wieder ein Beispiel, zum Beispiel, nee, das war jetzt bei Siedler, also Siedler war 2013. Der ist ja dann übrigens nicht mehr Siedler hieß, sondern Games of Antaria, Legends of Antaria, irgendwie keine Ahnung, weil die Developer dann gesagt haben, irgendwie ist es nicht gut genug, das als Siedler rauszubringen, hat sich lang genug hingezogen. Und da gab es eben, wir kennen das ja alles, wenn man eine Stadt aufbaut, am Anfang ist es noch alles ruhig und wenig. Also. Wir haben jetzt zwei Menschen hier rum, die gerade anfangen, etwas aufzubauen, ganz ruhig. Ganz wenig Melodie dabei. Ne? Die Melodie ist ein bisschen so in die Begleitung verschachtelt. Also, ein paar Hafenakkorde. Okay, also es ist ein ganz, das habe ich noch vergessen. Das ist ein Stück von meinem Chef und Mentor, Tilman Silescu, ist eigentlich so, ja, ich würde sagen, weltweit einer der besten Game-Composer überhaupt. Und der arbeitet bei Dynamedion, kennt ihr die?
Wie heißt die?
Dynamedion. Also ist aus Mainz und ist europaweit das größte Studio für SFX, also für Soundeffekte und Musik. Und es ist auch der Grund, warum ich überhaupt in dem Business bin. Weil ich hätte alleine, wenn ich jetzt irgendjemand angefragt hätte, das Business ist so im Laufen und hart umkämpft, ich hätte es nie geschafft, Aufträge in die Mortal Kombat zu bieten. Also das sind ja teilweise, ja, hätte ich nie geschafft. Und ich habe da vor einigen Jahren, fast 10 Jahren, habe ich einmal geguckt, wer so die ganzen Games macht. Und das bin ich eben über diese Firma gestolpert. Und bin dann durch ein Praktikum irgendwann mal da reingerutscht und also ich arbeite schon selbstständig, aber mache die meisten Aufträge dann für sie, was einfach so cool ist, weil ich halt an AAA-Games rankomme und auch den Stress mit dem Kunden nicht habe. Wir haben immer so einen Vermittler, der dir dann Feedback schickt und du musst nie mit dem Kunden direkt sprechen, weil das mache ich auch manchmal und das kann echt übel sein. Naja. Aber also genau, das Stück war jetzt von meinem Chef. Das war jetzt die unterste Intensität. Vom Aufbau jetzt her, dann ist ein Stück von mir, das war dann, also Base 01 ist das niedrigste, dann gäbe es Base 02, ist ein bisschen intensiver, jetzt dann das dritte, das ist, merkt ihr schon ein bisschen mehr? Also halt auch schon mittelalterlich, ne? Also merkt man schon, wie scharf die Leute, es wirft mehr rum auf dem Bildschirm, wuselt mehr rum. Das ist meine Liebe. Okay, und dann die höchste Intensität, wo dann wirklich alles im Gange ist und Kathedralen gebaut werden, ist dann die. Das war auch ein ganz schöner Scheiß, weil wir dann die ganzen Flügel echt einstellen mussten.
Also das war echt.
Nee, der war auch gut, der Ansatz.
Ja, also ich war früher echt richtig guter Flötist, ich habe jahrelang Flöte gespielt, deswegen habe ich dann auch die Musik aufgegeben, weil mich alle gehänselt haben. Und, aber es ist echt sauschwer, so gut zum Klingeln zu bringen. Ne? Also, und dann war der, und die zu intonieren ist echt schwer. Okay, also ihr merkt, es gibt verschiedene Intensitäten. Ach, hier wollte ich noch was zeigen. Ah ja, also geht es natürlich auch für Battle und Tension. Interaktiv, es dauert jetzt glaube ich ein paar Sekunden, bis es geladen hat. Das hier ist ein Tool, warte mal, kann man eine Pause machen? Hier, Pause. Nennt sich Audiomatic, es war auch ein Projekt von uns. Sägt da jemand oder was? Audiomatic soll ein Tool sein, das einfach Entwicklern wie euch helfen soll, die Musik interaktiv zu gestalten. Das heißt, die Engine erkennt automatisch, in welcher Situation du dich befindest und passt je nachdem die Spannung an. Da gab es jetzt 5 States, also 5 Stimmungen, seht ihr gleich. Also ruhig, dann ein bisschen Spannung, dann das Hauptthema, dann in dem Kampf, wo ihr dominiert seid, also wo ihr gewinnt, oder wo er dann eben zur Runde geht. Ist jetzt das Tool, das gar nicht, das wurde auch in San Francisco vorgestellt, auf dieser, was ist das, Gamescom, oder welche ist denn das? E3.
Welche?
E3. Ja, genau. Und ja, kann man es auch nicht so gut an, weil die meisten trotzdem, ist es eher für kleine Geschichts gedacht. Die meisten wollen trotzdem ein separates Stück haben. Und du musst dann ein Stück komponieren und dazu Layers machen, dass ich das dann irgendwie ergänzen kann. Und das war echt, das war Willenarbeit und ich bin froh, dass das keiner will, weil das nervt echt. Okay, schauen wir mal. Okay, der Anfang ist erkannt. Also hier aber das Game Relaxed. Das war irgendwie. Das war nicht so schön. Jetzt ist es spannend, also Tense. Jetzt wieder relaxed, jetzt sind die Kinder wieder weg. Jetzt fliegt er oder fahrt er wieder rum, passiert gar nichts. Jetzt seid ihr vor dem Bett, ne? Machen kann und wie sie reagieren muss im Spiel. Ich finde das Tool an sich, ja, kacke will ich nicht sagen, aber es ist einfach, es war ein Heidenaufwand, die Stücke zu komponieren, dass die ineinander greifen. Irgendwie klingt es trotzdem, ich habe es erreicht, mehr damit, wenn man einfach separate Stücke nimmt, also neue Stücke für jede Stimmung. Aber es ist einfach das ist zum Demo-Zwecken sehr gut geeignet, würde ich behaupten.
Oder?
okay. Dann, also das war jetzt der größte Teil, die Ingame-Musik, die ja auch eigentlich den Großteil des Spiels einnimmt. Dann haben wir noch UI, also User Interface Musik, oder halt Main Menu, Main.
Ja.
Genau. Schwierige Sprache, dieses Deutsch-Englisch. Also das ist im Endeffekt wirklich einfach halt, wenn du ins Hauptinterface reinkommst am Anfang, hast du halt, ja, meistens mal das Main-Theme. In dem Bereich ist dann wirklich mal erlaubt, eine coole Melodie zu machen, die dich gleich abholt und dir Spaß oder halt Vorfreude weg bei dir. Und auch wenn du im Spiel auf Pause drückst, so eine Musik kommt dann halt. Da kann man jetzt viel falsch machen, also muss halt nur gut klingen. Dann, der nächste große Punkt ist Cutscene. Da habe ich bis jetzt eigentlich am besten würde ich, ja,
viel gemacht. Ist im Endeffekt Filmmusik, das ist diese statische Musik, die wirklich am Bild sein muss. Und da habe ich jetzt zwei Beispiele. Das eine bitte noch auf den Stick.
Wir machen noch, ich brauche nicht mehr so lange, passt. Ja, bis wann wir noch bis Viertel, ne? Und dann noch die Fragen.
Ja, wie lange brauchst
du? Ja.
Ja. Zeit ohne Ende.
Okay, cool. Also kennt jemand Scalebound? Ja. Erzähl doch mal was dazu.
Gibt's nicht mehr, kommt nicht mehr, oder? Du kennst es. Ich bin sehr traurig. Ich hätte gar nicht mehr einen eigenen Drachen gehabt.
Ich auch. Also es war in diesem Projekt von Microsoft als Publisher und Platinum Games aus Japan als Developer. Und also es war bis jetzt unser allerliebstes Projekt. Wir wollten, ich glaube, was war das? 300 Minuten Musik. Also das war für mich fast ein Jahresgehalt im Endeffekt, diese Musik zu machen, und war auch echt cool. Und leider gab es dann so die Weihnachtszeit irgendwie, haben alle gesagt, ey, stopp mal langsam, irgendwas passt da nicht. Und Microsoft war dann nicht ganz so zufrieden anscheinend mit der Arbeit aus Japan, die waren hinterher gehängt und die haben dann echt schon zwei Drittel von allen gemacht. Und an dem Punkt noch zu entscheiden, wir kennen das Projekt, ist schon hart, da muss wirklich was im Argen gewesen sein. Und auch auf YouTube hat man so gelesen, bei den ganzen Trailern so, dass der Main-Charakter, der Drew, nicht so gut ankommt bei den Spielern. Und dann haben sie gemeint, ja, bevor sie das noch mehr Geld reinschustern, kennen sie die Sache. Aber gut, wir wurden trotzdem bezahlt, aber sehr schade, weil das war halt, für mich waren es halt 40 Minuten Musik, die jetzt wahrscheinlich nie verwendet werden. Aber naja, also mal ganz kurz, nur mal so als Beispiel. Also ihr seht jetzt nochmal, das ist der Rohschnitt, das war halt, ja, der kennt mich besser aus, halt die, ja, roh einfach, noch nicht aufgepimpt. So haben wir das bekommen, das ziehst du dir dann, wie vorhin gezeigt, ziehst du dir einfach um den Sequencer rein und dann komponierst du einfach zum Bild. Und musst halt, die Schwierigkeit an dem ist einfach, fast auf jeden Schnitt einzugehen. Wenn der jetzt fällt, musst du die Musik auch irgendwie so darauf eingehen lassen. Wenn die jetzt kämpfen, müssen sie kämpfen. Frank?
Ja, gleich dazu. Gab es da eine Möglichkeit, ein bisschen Feedback zu machen, dass du sagst, hey, ich habe jetzt hier den Takt und wenn der Schnitt ein bisschen später kommt, dann ist er exakt im Takt oder sowas, oder musst du dich komplett anpassen?
Ich musste nicht, aber in dem Fall ging es eigentlich ganz gut. Okay. Weil, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Musik ist ja immer Zeit in dem Metrum und meistens haben wir ja 4/4 und 3/4 Takte. Und du musst dann, bevor du erstmal komponierst, ziehst du das Ding rein und schaust es dir an. Und dann siehst du hier an bestimmten Stellen, wo eben jetzt zum Beispiel, wo er draufhaut oder wo es anschwillt, dann merkst du, ach, hier muss die Musik, da muss ein Hit sein. Und dann musst du in deinem Tempo einfach einen anderen Takt einfügen. Dann hast du plötzlich mal eine 13/8 Takt oder so. Und das merkst du auch nicht, weil du machst dann halt den Swell. Also du lässt den Rhythmus raus, machst einfach so. Und dann bist du auf der 1 am nächsten Takt, wo am Bild, wo sich das Bild ändert, bist du wieder auf dem Takt. Deswegen gab es die Diskussion fast gar nicht. Aber man könnte es auf jeden Fall anregen, aber ich glaube, die hätten keinen Bock drauf gehabt, die Schnitte nochmal zu ändern. Es war in dem Projekt sogar andersrum. Es waren noch nicht die ganz finalen Schnitte. Die haben gesagt, nachdem die Musik abgenommen war, es kann sein, dass immer was geändert wird. Es waren nur marginale Teile, aber du musstest da trotzdem immer reingehen, es hat trotzdem noch eine Stunde gedauert. Das war etwas scheiße. Aber naja, so schlimm war es nicht. Also ich zeige jetzt einfach mal, es ist eine sehr komplexe Szene, ich zeige jetzt mal 2 Minuten und so. jetzt wird er gekillt. Natürlich auch scheiße. Okay, jetzt fasst er den Entschluss, der Typ. Du bist Secret. Entschlossen. Cutscene ist ja jedem Bild klar, ne? Also halt die im Spiel die Geschichtserzählungen praktisch, wenn du zwischen zwei Spielpunkten halt eine Geschichte brauchst, und das sind dann die Cutscenes. Gibt es nicht in jedem Spiel, aber ich denke in den meisten. Jo, da wollte ich euch noch ganz kurz, das ist vielleicht einfach noch interessant für euch, von Mortal Kombat das zeigen. Einfach mal, damit ihr auch seht, wie sich das entwickelt hat, vom Rohschnitt, den wir bekommen haben, dann über die Musik und dann über den finalen Auftritt, wie es dann das Bild ausschaut mit Soundeffekten. Das war, glaube ich, der Rohschnitt, auf den habe ich die Musik komponiert. Ab hier, machen wir es. Hat jemand gespielt, Mortal Kombat? Also ich habe noch kein einziges Spiel gespielt, wo ich Musik gemacht habe, glaube ich. Aber wollte ich immer mal machen.
Oh, sorry, ma'am. Didn't see you there.
Miserable wretch! Insignificant speck of feculent scum! How dare you!
Okay.
He's mine.
Da machen wir mal. Das ist dann die fertige Version gewesen, die sie, glaube ich, auch dann am Spiel war. Hier. Ach ja, sorry, ab Anfang an. Also haben wir jetzt auch gedacht, ne? Mach ich aber nicht selber, das kann ich nicht. Also hier musst du, wie du vorhin gefragt hast, dann musst du ganz auf das Tempo verändern, dass du da auf den Cut kommst, wenn du das sehen. Immer den Bücher aus Spannung und Entspannung. Jetzt wieder Pause. Swell. Jetzt einfach Swell. Dann ja. Wieder der Beat. Thank you. Okay, okay. Und jetzt genau, jetzt wird wieder ein Kampf kommen. Also das Spannende an dem Spiel ist ja irgendwie, kenne ich ja die Cutscenes. Und hier gibt es dann natürlich auch so Cutscenes mit.
You left behind a snare.
Saber
required that I travel to the strange realms. I must retire to the ginseng chamber. Regain my strength. You are close to recovering it then. Shinnok's amulet? I do not know. Disabling King O'Snare demand my full attention. Once I am rejuvenated, I will confer with General Bland. If only we could have destroyed Shinnok during the last war. If only.
Jetzt kommen wir an die Lieblingsstelle. Denken wir nachher an den Himmel. Also zum Beispiel Warner Brothers Games ist echt ein Riesenkunde, aber die wollen halt. Okay, bei den Justice haben wir was gerade gemacht hat und da wollen sie teilweise echte Aufnahmen haben. Also dann würde ich die Sachen wieder ausstellen, die mir natürlich halt. Aber da war alles out of the box. Dann, also, jetzt haben wir In-Game-Musik, User Interface, da brauche ich jetzt kein Beispiel geben, sondern einfach, kennen wir ja alle, wenn er ein Spiel spielt. Was am Anfang passiert. Cutscenes sind halt sehr cinematisch, kann auch nicht jeder Game Composer. Also wenn ihr mal einen buchen solltet, müsst ihr vorher schon mal vielleicht fragen. Auch sagen wir auch noch Cutscenes. Und Trailer, natürlich Trailer kennt jeder, das ist mit das Wichtigste, halt die Werbung fürs Spiel. Mal kurz ein Beispiel von Total War. Das ist sehr witzig, das hieß Fury of Arminius. Das ist irgendein Add-on. Das sieht der Typ meist halt wie ich. Na? Ach ja, jetzt haben wir wieder die. Ja, dann machen wir woanders weiter. Manchmal hängt sich der Mittelbär auf. Machen wir das vom neuen Turm Warhammer. Das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie sich die Musik aktuell oft entwickelt in Trailern. Dass die Musik eigentlich sehr eine Nebensache spielt, dass ganz viele Soundeffekte im Vordergrund stehen und dass die Musik auch größtenteils irgendwie nur aus Percussion besteht. Muss ich kurz gucken, ob das jetzt dann irgendwann zwischendrin anfängt oder nee, das stimmt. Also gucken wir hier. Sind ja auch auf die Ergänzung zu den Sounddesign-Sachen oft. Es ist immer so eine schwierige Sache, manchmal will der Komponist zu viel machen und lässt dann der Sounddesign keinen Platz mehr. Da muss man denken, ist dann eure Aufgabe, das auch ein bisschen zu koordinieren? Okay. Das ist jetzt so wichtig hier. Naja, wenn es jetzt geht, sage ich das so schnell. Auch ein Trailer. Ohne Soundeffekte jetzt nicht. Ne? das hat mir am meisten mit Zerstörung zu tun. Das war jetzt eigentlich das, ja, das Wichtigste für euch, einfach wie, man, wie kann man Game-Musik überteilen, was für Arten. Ja, bitte. Ja,
eine Frage ist direkt dazu, wie genau wird vom Kunden vorgegeben, was sie sich vorstellen? Also, wie viel freie Hand wird das sich lassen beim Komponieren?
Sehr wenig.
Sehr wenig, okay.
Ja, das ist witzig, das ist nämlich genau der nächste Punkt noch.
Ja, okay. Gut.
Also, wir kommen jetzt, ihr wisst jetzt, was es für Arten gibt, und jetzt kommen wir einfach mal drum, was eure Aufgabe dann ist. Das, was am Anfang steht, ist Spotting. Im Spotting geht es eben darum, ja, dem Kunden zu sagen, dem, als Kunde, dem Komponisten zu sagen, was will ich eigentlich? Und generell ist es so, dass die Musik eigentlich zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten komponiert werden kann. Also viele machen das wirklich schon ganz am Anfang und lassen dem Komponisten dann sehr viel Zeit, über teils über Jahr, zwei, drei Jahre hinweg, über die Entwicklungszeit. Aber meistens ist es eigentlich so, dass die Musik relativ am Schluss kommt, weil dann halt auch die Videos fertig sind und ja, dann sagen sie, macht mal ruckzuck die Musik noch dazu. Weil davor haben sie halt oft nicht so viel zu zeigen an Bildern oder an Videos und deswegen machen sie es eben am Schluss. Dann gibt es vielleicht, wenn ihr das Glück habt, dann in einer größeren Firma zu arbeiten, ist eh den Audio Director, der sich in der Regel um alles kümmert. Audio Director macht dann oft auch selbst ein bisschen Sounddesign oder selbst auch ein Komponist oder ein Musiker und tut sich dann einfach darum kümmern, was sie für eine Musik haben will und gibt das Feedback und so. Aber ganz am Anfang steht eben diese Spotting-Session und da wird eben der Stil besprochen und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen, eben mit Temp-Tracks, was auch bei Mortal Kombat ist, ganz oft der Fall war, die haben wir dann einfach von, also diese Videocutter haben ganz oft irgendwie bekannte Soundtracks von Filmen oder Games und schneiden dann auch die Videos schon mal nach den Musiken und schicken die das dann einfach mit. Und dann ziehst du dir diesen Temp-Track, auch bei Filmen, das wird überall so gemacht, du schickst ziehst du diesen Trendbreak in deinen Sequencer mit ein und kannst es im Endeffekt nachkomponieren. Nur, es darf ja kein Duplikat sein. Ist natürlich aus künstlerischer Sicht teilweise fragwürdig. Andererseits ist es heutzutage, da musst du einfach ganz nüchtern denken, weil man kann eh das Rad immer neu erfinden. Und man tut sich einfach sau leicht, wenn der Kunde dich schon so beschreibt, was er haben will, und du es dann einfach nur ähnlich machen musst. Also es hat, ja, Vor- und Nachteile. Manche sagen mir auch einfach, die schicken mir dann YouTube-Track mit, sagen, ey, pass mal auf, zum Beispiel für Vikings, die haben uns dann aus der Fernsehserie Vikings ein paar Tracks geschickt auf YouTube, ey, hör dir mal das an, habe ich mir dann einfach runtergeladen und ja, einen Sequencer gezogen und geschaut, was sind das für Instrumente, was für eine Stimmung wird da vermittelt. Da manche schreiben was dazu in Dokumenten oder Bilder und Videos, zum Beispiel jetzt bei Scalebound war es zusätzlich auch noch so, also erstmal war da ein allgemeines Briefing hier, Nature, Grandness, Bright Spirit of Adventure. Einfach würde die Welt beschrieben und dann schicken die, zum Beispiel hier zum Beispiel für die Tracks eben Field References, wenn jetzt typische Ambient Tracks, wenn du rumläufst. Hier findet ihr Field Tracks für diverse Settings. Stilistisch orientiert euch bitte nur an beiden mit Field benannten Tracks. Also das waren auch Jam Tracks, die sie geschickt haben. Und da unten hatten sie dann auch ein paar Bilder mitgeschickt einfach, so wie die Welt alles guckt. Und die hatten auch ein Kampfvideo mitgeschickt. Und dann habe ich mir zum Beispiel einfach das Kampfvideo einfach mal in den Sequencer gezogen, einfach damit ich das Feeling dann habe und dazu was komponiert. Dann gibt es die Möglichkeit, das ist jetzt also mal das Briefing auf in Dokumenten. Das war für Total War Arena In-Game-Musik. Wie halt der Plan ist, irgendwas, dass man Basic-Tracks hat und dann eben noch ethnische Instrumente drüber legen kann, also so, damit man halt verschiedene Kulturen kann. Also man hat einen Grundtrack und dann, je nachdem, ob du jetzt gegen Römer kämpfst oder gegen Griechen, machst du halt noch so eine Wüstenhürde mit rein oder mal so römische Gesänge. Das schreiben die da einfach so. Dann schreiben sie hier der Prefect to cover, also eben die Römer, die Griechen, die Barbaren, und dann gibt ihr dir Beispiele, welche Instrumente da man verwenden kann. Und dann auch hier habe ich dann das Dokument, zum Beispiel das Feedback mit reingeschrieben, was entweder dann ihr machen müsst oder der Audio Director. Das hört sich dann zum Beispiel so an: This is working fairly well, can we remove the male vocal shouts? Und, oder hier, we still need to thin out both the amount of vocals and Duruk. Oder manchmal gibt es auch ein Feedback: This is far off. Sagen wir auf Deutsch, das ist scheiße, lieber was anderes. Musst du auch mal für machen. Also, das ist sehr, sehr intuitiv und subjektiv. Also, wie du selber dir, du sagst einfach, das gefällt mir, und an der Stelle gefällt es mir nicht. Und das seid ihr dann als Kunden einfach der König und könnt entscheiden. Bei Anno zum Beispiel, kann man das lesen? Anno hat es so gemacht, die haben auch wirklich hier zu jedem Track, das war, als den wir vorhin gehört haben mit dem echten Orchester, haben die hier reingeschrieben. Ach, weil die sind selber was durchlesen, dass sie interessiert. Englisch voll ist scheiße. Nächstes Mal nehmen wir durch, wenn man ein Beispiel hat. So ein Briefing jetzt, das ist sehr ausführlich, Grafik oder Scalebound. Die haben dann wirklich auch wieder in ihrem Team. Es gibt auch für Vikings jetzt, die hatten glaube ich keinen extra Auto-Director, da war einfach irgendeiner, der es gemacht hat. Die haben dann einfach ein paar YouTube-Tracks geschickt und gesagt, mach mal so eine Art. Also ganz, umso mehr sich das Gegenüber mit Musik auskennt, umso detaillierter wird es oft. Und genau.
Hilft das dann?
Bitte?
Das hilft? Ja, wenn sich da jemand, also wenn da jemand ist, der sich da viel besser auskennt, oder ist es dann eher einschränkend?
Ja, das ist beides manchmal. Umso besser sich das gegenüber auskennt, umso mehr wird sich halt einbringen und sagt, will seine Expertise raushängen lassen und sagen, nee, pass mal auf, das passt nicht. Während der aber andererseits natürlich dir sehr gut helfen kann. Also wir haben jetzt ein cooles Beispiel von Creative Assembly. Der ist selber Komponist, sehr guter, und er ist extremst anspruchsvoll. Ich hatte 14 Reworks beim letzten Stück, und das waren nicht nur so Kleinigkeiten. Ich habe 3 oder 4 komplett neue Versionen machen müssen. Es ist sehr anstrengend, aber du kannst auch nicht sagen, etwas aufregt mich am Arsch, was du eigentlich sagen wolltest, aber es ist halt ein Großkunde, und wenn der weg ist, ist halt blöd.
Warum macht ihr das nicht selber?
Ja, gute Frage, die lernt einfach, es ist zu viel von mir, der schafft es leider nicht. Weil der auch das Soundtrack mit managt. Und der hat eigentlich 3, 4 Komponisten, wo er einfach outsourced. Aber in dem Fall, der ist ja wirklich ein Profi, und du merkst, wenn du dann Version 1 anhörst und Version 14, es ist trotzdem deutlich besser. Auch wenn du natürlich als Komponist erstmal denkst, ey, ich wäre froh, wenn du in der Version 1 nimmst. Aber im Endeffekt bist du danach fast froh, dass es halt einfach cooler ist, und du hast manchmal lernst du auch was dabei. Aber bei manchen Punkten ist es doch einfach nur willkürlich, wo du denkst, ja, das fällt jetzt halt nicht, aber das passt doch. Aber da musst du halt echt einfach zurückstecken und bist halt, ja, Kunde ist König halt, ne? Ja. Genau, hier noch kurz einfach mal bei Anno. So schaut das zum Beispiel einfach so ganz rudimentär eine Übersicht aus. Hier links die ganzen Tracknamen. Und dann, das musst du dir halt als Game Developer davor halt einfach rausschreiben. Wie genau ihr da jetzt reingehen müsst. Wir müssen halt gucken, wie lang sind eure Levels, wie schauen eure Levels aus, wie viele Battles habt ihr. Und dann schaut ihr einfach, wie viel Musik ihr braucht, und müsst dann die in Auftrag geben. Sagt auch einfach, wie lang soll die sein, hier 3,15, 2,40. In der Regel sind die Musikstücke für Games immer so 90 Sekunden bis 3 Minuten. Also so 90 Sekunden ist immer eine gute Richtgröße. Und hier zum Beispiel die Arc,
und dann Meta. Meta-Messungen sind kleinere Messungen, die dann einfach reduziert sind und vielleicht in einem Menü auftauchen. Also, es gibt hier jetzt keine wirkliche Schablone, wie man es machen muss. Da könnt ihr völlig, völlig frei agieren. Und man kann ja auch, also meistens, die Kompression findet meistens über E-Mail statt, aber ab und zu mal auch Skype. Dass man zum Kunden fährt, ist sehr selten. Das habe ich noch nie gehabt eigentlich. Und es ist eigentlich so schwierig, ist es nicht. Ihr müsst bloß sagen, was ihr haben wollt. Und Komponist ist ja auch in der Regel ein Profi, der sich dann auch irgendwann beraten kann zur Not.
Arbeitest du dann auch mit Leitmotiven zum Teil? Also,
ja, klar. Also Leitmotive, wer es nicht weiß, ist von Michael Wagner erfunden. Das heißt, du hast immer eine bestimmte Melodie, die in bestimmten Situationen auftritt. Also für bestimmte Figuren oder bestimmte Aktionen. Zum Beispiel bei Mortal Kombat oder bei Scalebound immer so eine heroische Stelle, wenn wir erst gekriegt werden und dann uns plötzlich befreien und dann überlegen sind, dann zum Beispiel kommt noch so ein Leitmotiv, zum Beispiel das Hauptthema im Spiel. Und also Leitmotive sind immer eine gute Möglichkeit.
Und die kriegst du dann quasi entweder gestellt oder musst du halt wieder
so. Genau. Also meistens sind wir ja mit so 3-4 Komponisten im Team. Und dann ist oft so, dass der, also mein Chef, beziehungsweise dass der dann auch schon die Hauptthemen komponiert hat. Oder bei manchen Spielen ist es ja eine Fortsetzung und dann wird es ein Leitmotiv schon aus älteren Versionen. Und den nehme ich dann. Oder ich mache halt neue, je nachdem, wie man glaubt.
Bitte? Wenn du jetzt dann mit anderen Leuten im Team bist, ist es dann so, dass ihr euch über den Chef oder so darauf einigt, welche Libraries und so weiter ihr benutzt und damit es ein einheitliches Stil hat? Da muss man ja auch irgendwie gucken, dass man sich dann synchronisiert, wenn jetzt mehrere Leute Teil eines musikalischen Konzepts quasi
ausführen. Genau. Auch eine sehr gute Frage. Habe ich mich am Anfang auch gewundert, wie das eigentlich abläuft, weil die klingen ja teilweise trotzdem sehr unterschiedlichen Libraries. Aber der Laie hat es in der Regel nicht. Und wir haben, also es gibt Industriestandards, wo du einfach sagst, okay, das sind mittlerweile die besten Streicher und Bläser. Da haben wir eigentlich schon ziemlich dieselben. Aber es gibt natürlich auch noch, du musst auch noch Hall drauflegen und da gibt es ja Dutzende verschiedene Anbieter. Aber im Endeffekt ist es so, wir alle haben mittlerweile einen Level, den man, wo eigentlich alles ziemlich ähnlich klingt. Und oft ist es am Anfang so, dass der Lead Composer, der natürlich am meisten schon der Chef ist, aber manchmal auch jemand anders, je nach Projekt, dass der einen Track macht, der dann wieder absichert und dann sagt er, ey, so soll es vom Sound ungefähr sein. Also von der Tiefe her, vom Hall, weil manche Produktionen sind halt richtig, die klingen halt so, als wenn sie hier aufgenommen werden und manche klingen halt wie ein richtig großer Konzertsaal. Und auch von den Frequenzen her, die Bassanteile und so. Aber es hängt jetzt, die Libraries an sich sind jetzt nicht ganz so entscheidend wie das Mixing danach.
Und schickt ihr die Sachen dann auch zum Mastering noch?
Machen wir alles selbst. Also mittlerweile hast du einfach so eine Kette, dass du auch dann Stereo-Ausgang, also die letzte Instanz im Programm, machst dann einfach ein paar Plugins noch rein, Equalizer, ein bisschen breiter machen den Sound und die Lautstärke halt anpassen. Das ist im Endeffekt, mehr Master musst du im Orchesterstil nicht Master. Das ist im Metal und im Rock ist das natürlich ganz anders, da musst du nochmal richtig aufbrezeln und laut machen, aber im Orchester ist das natürlich einfach. Genau, und dann schicken wir die Tracks meistens erstmal zum Chef und der gibt dann nochmal Feedback, oder sagt, passt, und dann schickt es zum Kunden. Genau, also in der Punkt Feedback und Reworks. Reworks sind halt die Sachen, die wenn der Kunde nicht zufrieden ist, was du nochmal nacharbeiten musst. In der Regel ist es mit 3-4 Versionen abgetan. Schickst du halt Version V1, ist die erste, dann V2, V3, V4 und dann passt es meistens schon. Manchmal auch V14, aber ja, es ist dann nicht mehr sehr lukrativ, aber naja, meistens. Wir haben es auch schon mal, das ist bei Vikings, die wollen kein einziges Rework von allen Tracks. Das war der Wahnsinn. Genau, und dann, also eventuell, wenn diese MIDI-Orchestration, also dieses Sample-basierte Stück fertig ist, dann, aber das sagt der Kunde schon davor im Effekt, ob er noch echte Orchesteraufnahmen haben will. Aber wie gesagt, in 10% der Fälle werden wir das ungefähr haben. Und manchmal ist es auch so, oder mittlerweile immer öfter, dass der Kunde auch Stamps haben will. Das ist dann auch, wenn ihr dann mal in normaler Arbeitszeit, falls ihr euch selbst mit dem Thema auseinandersetzen müsst. Stamps sind einfach nur, nicht nur den Komplettmix, sondern die wird unterteilt in Strings, Bläser, Holzbläser, Percussion. Und dann kann man nochmal ein bisschen nachmixen und es vielleicht noch weniger ans Spiel anpassen. Aber das macht dann in der Regel die Ersatzigkeit, wenn ihr den Fachmann im Team habt. Okay, also nochmal zum Zusammenfassen. Also Spotting, ihr bucht einen Komponisten, sagt, was ihr haben wollt, Und je nachdem, mit Beispieltracks auf YouTube oder schickt ihm Bilder, schickt ihm möglichst viel, was ihr habt, um den einfach schon mal in die Welt zu integrieren und zu zeigen, um was es geht. Und schreibt ihm am besten halt einfach noch ein paar Zeilen dazu, entweder in einer E-Mail oder in einem einzelnen Dokument. Müsst halt für euch aufschreiben, wie viele Tracks ihr braucht, wie lange es sein sollen. Dann geht es wahrscheinlich erst mal in den Preisverhandlungen, komme ich auch gleich noch dazu. Und dann geht es halt so hin und her. Ihr schickt euch die Tracks, ihr gebt Feedback und irgendwann passt es dann. Und dann entscheidet ihr euch, braucht ihr noch Stems oder ist es so, wie es ist jetzt gut. Und dann müsst ihr es halt noch ins Spiel integrieren. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das macht. Das macht dann meistens auch irgendwie ein Sounddesigner oder. Ja, das habt ihr bestimmt irgendwie schon mal gemacht, oder? Also ich habe da keine Ahnung, wie das geht. Okay, warte mal, hier. Genau, also nochmal zum Punkt engagieren. Also es gibt schon ein Überangebot am Markt. Man kennt zwar sehr wenige Leute, die gegen den Konkurs sind. Also ich kenne, außer mich jetzt keinen hier in der Gegend. Zum Glück. Und ja, wenn man mal googelt, also mittlerweile jeder, der ein bisschen Computer hat und will so bleiben, ist der auch wieder von sich schon, dass er ein Composer ist. Gut, so war ich am Anfang auch. Und oft ist es so, dass diese AAA-Games, die AAA-Games von bekannten Filmkomponisten komponiert werden, zum Beispiel, wie heißt denn dieses Spiel jetzt? Weiß ich gar nicht mehr, aber da war dann Hans Zimmer, hat das Hauptthema geschrieben und meine Firma hat den Rest geschrieben. Also meine Firma, die Firma, für die ich arbeite, als externer Komponist. Nämlich meine Firma. Oder zum Beispiel bei, wie heißt der, Dragon Age Inquisition? Habt ihr gespielt?
Ja.
Ich fand es am Anfang cool, dann habe ich irgendwann die Lust verlassen. Irgendwann habe ich hab nicht zu Ende gespielt. Das hat zum Beispiel nämlich Trevor Morris komponiert, der auch ein bekannter Filmkomponist ist. Ist dann natürlich scheiße für uns etwas kleinere Komponisten, weil gegen solche Leute hast du da keine Chance mehr. Ich würde gerade immer sagen, dass die unbedingt viel besser sind, aber sie haben halt einfach den Ruf und liest sich gerade auch gut, ne? Wenn das in den Credits steht. Weil wenn wir diesen Arme klar ist, wer ist denn das? Ja. Okay, dann noch am Anfang, das können sich halt, das machen wir mittlerweile auch fast alle, ein Pitch, also eine Stellenausschreibung, weil der, wie gesagt, das Angebot an Komponisten eigentlich so hoch, dass der Kunde den Vorteil hat, eben aus unterschiedlichen Komponisten auszuwählen und dann sagt er, ey, machen wir bitte ein Stück in dem Stil, dann machen da vier Leute mit und der sucht sich am besten aus. Ist in der Regel, ja, kommt darauf an, manche zahlen was dafür, manche zahlen nichts dafür, die meisten zahlen nichts dafür, weil keiner Geld ausgeben will. Ne? Und ja, ein Pitch ist natürlich, das Blöde an der Sache ist, du musst dich ja natürlich anstrengen, weil du willst ja dabei den Kunden überzeugen und deswegen ist das eigentlich das Aufwendigste an der ganzen Sache.
Mich würde gleich mal interessieren, ist es dann so, dass die Firmen quasi diese Pitches bewerben bei irgendwelchen Composer oder Composer-Agencies oder dass es eher das. Oder gibt es irgendwelche Plattformen, wo die ausschreiben und wo man dann als Komponist auch selber draufschaut? Oder wie kriegt man von den Sachen dann Bild?
Ja, es ist halt eher so wie der WB-Sache. Wer kennt wen und du hast da mit ihm schon mal zusammengearbeitet? Ja. Oder ganz oft gehen halt, musst du auch irgendwie auf Conventions gehen und dann nicht wirklich direkt anbieten. Ich habe selber jetzt erst vor ein paar hundert Firmen angeschrieben, oder 200. Und wirklich angeschrieben, pass auf, ich bin der und der und ich habe jetzt das gemacht. Kann man vielleicht 10 Mails zurück. Und davon brauchen vielleicht 3 Leute was. Und auch noch nicht sicher. Also du musst wirklich Kontakte haben, dass du da reinkommst.
Und auch mal so Initiativbewerbungen an irgendwelche Firmen schicken und sagen, hey, ich könnte was für euch komponieren. Hast du das gerade gemeint?
Oder? Ja genau, so habe ich das gemacht. Ich habe auch ganz viel angerufen bei Leuten. Und ja, also viel muss ich dann meistens machen, weil ich diese Art Agentur habe aus Mainz. Aber im Endeffekt ist es eigentlich so, dass ich wüsste eher nicht so, dass wirklich das groß ausgeschrieben wird vorne oder so. In der Regel spricht es sich halt eher rum, da gibt es ein neues großes Game und dann kriegen die Komponisten schon hinter mir von und rennen euch dann die Türen ein. Also da seid ihr auf der bequemen Seite in der Regel. Und naja, jetzt kennt ihr jemanden, der quasi jemand braucht. So. Genau. Was ihr wissen müsst, noch ganz interessant natürlich, was müsst ihr für Musik ausgeben? Das hängt natürlich vom Projekt ab. Also pro Minute wird es bezahlt in der Regel und es hängt jetzt. Scheißegal, ob da jetzt Lyrics dabei sind. Wenn ich 10 Lyrics gemacht habe und das Stück am Ende trotzdem nur 2 Minuten ist, werde ich trotzdem nur für 2 Minuten bezahlt und werde nicht für 20 Minuten bezahlt. Und der Preis ist halt, naja, 400 Euro bis 1000 Euro pro Minute kriege ich. Und am Tag schaffe ich 2 Minuten maximal. Ja, habe auch schon mal 10 Minuten geschafft, aber es war dann eher so Popmusik und das war natürlich auch nicht so gut bezahlt. Aber in der Regel schaffe ich, also Orchestralmusik, ja. 90 Sekunden am Tag. Das lohnt sich dann schon, wenn man so hochrechnet. Zum Beispiel die großen Kunden zahlen dann schon 59 Euro pro Minute. Bei Scalebound zum Beispiel jetzt, aber da war dann auch der Prozess der Orchestration dabei und Mixing, nochmal Orchestermix, das ist dann auch schon nach ein paar Stunden Arbeit. Aber also wenn ich das Ganze ja jeden Tag 2 Minuten Musik komponieren würde, das wäre geil, aber ist dann echt so, dass ich dann manchmal 2 Wochen praktisch gar nichts zum Arbeiten habe. Ich musste dann natürlich auf irgendwelche anderen Sachen konzentrieren. Zum Beispiel Library Music, das heißt, du schreibst einfach Stücke, die in irgendwelche kleinen Bibliotheken gestellt werden und dann auf Kommission verkauft werden, wenn du Glück hast oder nicht. Und also wie gesagt, ihr müsst schon im Schnitt 500-600 Euro müsst ihr schon rechnen bei mittleren Projekten. Es gibt natürlich dadurch, dass es halt so viele Komponisten noch gibt und viele halt auf einmal kommen wollen, gibt es zwischen noch bei jedem machen das für 100 oder 200 Euro pro Minute. Aber wenn ihr wirklich Qualität wollt, dann ja, müsst ihr schon Richtung vierstellig gehen. Und obwohl ich jetzt auch noch sagen würde, ich arbeite nach Bezahlung. Also ich stecke immer so viel Engagement rein, wie ich einstellen kann und will. Also ich gebe eigentlich, egal wie 500 oder 1000 Euro zahlen, gebe ich eigentlich immer alles. Das ist manchmal auch sehr tagesformabhängig, ob du jetzt was Cooles machst oder was nicht so Cooles. Und wenn ihr noch Orchester abholen wollt, also dann, wie ich euch vorhin gezeigt habe, für Arno, was ich in meinen Augen, es ist cool, es gibt den ganzen noch, es gibt den ganzen Telefone auf, aber ich finde ja, das ist sicher wirklich eine Ausnahme. Es reißt nicht unbedingt raus. Da müsst ihr dann auch nochmal, ja, je nach Orchester auch mal knapp 1000 Euro rechnen pro Minute. Also für so ein Game, sagen wir jetzt ein normales Game, ja, 50 bis 60 Minuten, könnt ihr schon, ja, 40.000 Euro rechnen, ja, 60.000. Wenn ihr dann noch ein Orchester noch haben wollt, geht es schon dann ins sechsstellige, 100.000 oder so. Und Soundeffekte werden, glaube ich, nach Effekt bezahlt. Da kenne ich mich gerade nicht so gut aus. Aber ich gebe euch da, also Dynamino ist halt ein ganz heißer Tipp. Die machen halt, also auch die, also ganz viele Spiele, wo wir die Musik machen, machen die auch die Soundeffekte. Und vielleicht kann ich jemanden akquirieren, der immer hierher kommt. Aber ich glaube es fast nicht, weil halt meistens immer Action weg ist. Und die sind eh immer total im Stress. Aber Soundeffekte sind im Endeffekt auch, da gibt es auch Libraries im Endeffekt wie für Musik. Und dann kannst du dir halt auch zum Beispiel die ganzen Creature Sounds oder so rausziehen oder irgendwelche User Interface Sounds oder die dann auch im Sequencer so anlegen. Aber da bin ich, da kennt ihr wahrscheinlich besser aus als ich, da brauche ich jetzt gar nicht viel drüber erzählen. Also gut, dann noch mein Kontakt, also einfach, ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, egal wie, oder wenn ihr auch mal Musik, nicht mal jetzt als Auftrag, wenn ihr selbst mal Musik braucht zum Probieren für ein Game, könnt ihr mich gerne fragen. Ich habe ein paar hundert Stücke zu Hause rumliegen, die darf ich dann nicht so veröffentlichen, aber könnt ihr gerne mal mich anschreiben, wenn ihr das findet, mal drunter liegen, einfach mal zum Checken. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr das auftauscht, dann gerne. Ich bin da sehr, sehr offen und freue mich auch über Fragen. Ich gebe euch auch gerne hier, ich habe so viel Visitenkarten zu Hause rumliegen, deswegen müssen die mal weg. Lasst ihr, ja, geht doch mal rum. Also das ist jetzt mein hier, das ist natürlich ein Design immer up to date. Und das ist von Dynamedium. Also, wenn ihr Musik braucht, könnt ihr euch einfach Dynamedium wenden. Aber wenn ihr Redakteur nicht. Und Dynamedium ist einfach noch für Soundeffekt, falls ihr dann noch was braucht. Lasst es mal rumgehen. Habt ihr jetzt noch Fragen? Dann gerne her damit. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja, oder ihr? Bitte, ja.
Ja, speziell für Orchestermusik noch. Du wirst das Ganze wahrscheinlich auf Stereo mixen, quasi auch schon, wenn du so ein bisschen um halt Gefühl dafür zu bekommen, wie das klingt.
Ja.
Bist du da quasi einfach zu panning und machst das irgendwo oder richtest das dann so aus, wie das Orchester sitzen?
Genau.
Quasi?
Genau. Okay. Also, ich habe jetzt kein. Mal kurz. Ich habe noch ein Diagramm. Jetzt kein Star Wars Orchester. Ihr wart ja schon alle schon mal im Orchesterkonzert. Na, wo haben wir denn? Was sind wir denn? Nee, ich hab's doch nicht dran. Ist ja wurscht. Ja, das Orchester halt, du siehst ja, die Geigen hocken links, die Bässe hocken rechts und das machst du dann auch im Stereo-Kanal einfach so. Kennt ihr alle von der Stereo-Lage auch das Panorama einstellen und das machst du dann im Programm. Und das Ziel davon ist echt eigentlich, das, die Musik so zu hören, wie wenn du jetzt direkt vom Orchester stehst. Es soll sich aber nicht nach Konzerten anhören. Es soll wirklich eine moderne Produktion sein, die drückt und fett klingt.
Also du mixt aber quasi dann immer nur auf Stereo oder auf Mono? Und guckst quasi, ob es auch Mono theoretisch gut
klingt,
oder?
Nee, das schaue ich nie.
Okay.
Aber gibt's, sind Handy-Lautsprecher schon Mono?
Handy-Lautsprecher sind Mono?
Ja. Ja, nee, weil ich mache ja auch ab und zu mal so, so Handy-Games, da müsste ich dann hast du recht, müsste ich einfach gucken. Aber ich verlasse mich dann auf den Kunden, dass der das anguckt. Aber ich spiele es alles auf Stereo, also mal. Ja.
Wie viel aktives musiktheoretisches Denken fließt in dein Komponieren mit rein? Also, wenn du jetzt ein neues Stück machst und zum Beispiel jetzt schon ein Grundthema gefunden hast, überlegst du wirklich harmonielehre technisch, also wie möchte ich jetzt so weitergehen oder so, oder ist es mehr Improvisieren, mehr Gefühl, Erfahrung auch musikalisch?
Alles.
Alles zusammen.
Ja, also mir hilft das Musikstudium schon sehr, weil ich dann halt einfach genau weiß, wie muss ich meinen. Also am Anfang steht meistens die Melodie, die habe ich im Kopf, die kommt irgendwann im Laufe des Tages. Also auf Knopfdruck kann ich sagen, ich will jetzt komponieren, mache ich irgendeine Melodie im Kopf oder ich habe einfach keinen Bock, dann schalte ich ab. Und dann spiele ich die ein und dann mache ich die Harmonie dazu. Ich weiß ja genau, ah, das ist ein D-Moll-Akkord, der braucht die Töne DFA, muss den Basston verdoppeln, setze das dann im String so aus und dann kommt ein C-Dur-Akkord, oder C, E, G und das C im Bass oder das E im Bass, je nachdem, wie ich es halt haben will. Das hilft schon sehr, aber ich kenne auch ganz viele Kollegen, wie Hans Zimmer zum Beispiel, hat auch nie Musik studiert, aber der gut, der kann sehr gut Klavier spielen, der weiß das dann schon. Aber ich kenne auch einige, die machen das gar nicht so theoretisch, die spielen einfach dazu ein und denken gar nicht so über die Harmonie danach. Ich eigentlich schon. Also, aber im Endeffekt, ja, vor allem für die Organisation, dann musst du natürlich gucken, dass du die richtigen Noten doppelst. Und genau. Ich habe jetzt kurz ein neues Spiel Tropico. Das ist dann so Big Band, Latin Jazz. Das war für mich noch Neuland vor ein paar Wochen. Da musste ich mich ganz intensiv reinfuchsen. Da muss ich dann noch mehr theoretisch denken, weil diese Blocksätze muss da jeder Akkord aussetzen, das ist ja dann schwieriger. Genau. Aber ansonsten eigentlich, das meiste ist dann Erfahrung und Learning by Doing und dann denkst du, was eigentlich über nach, dann passt das schon was.
Ja, du hast von den Industriestandard-Libraries gesprochen. Findet man da irgendwo eine Übersicht oder wie findet man heraus, welche das sind? Du meinst, es gibt da so welche, die quasi von einem benutzt werden? Oder von den meisten?
Das ist keine Übersicht, da gibt es auch, das sind auch wie Autofahren. Jemand hat immer den Porsche, der andere den Ferrari, der andere den VW Golf.
Es gibt schon verschiedene, so, ich meine, ja, klar, logisch, aber ich meine, wenn es da jetzt wirklich irgendwie so eine gibt, die benutzen eigentlich ganz, ganz viele namhafte Leute, weil die halt einfach interessieren, wie die so heißen.
Vielleicht habe ich es eben falsch ausgedrückt, also es gibt nicht so, dass es jeder benutzt, sondern dass es einfach. Wenn du die hast, kannst du nichts falsch machen, dann bist du qualitativ up-to-date. Das sind zum Beispiel ganz viel von Quantum Leap, East-West.
Und wie?
East-West einfach nur.
Quantum Leap.
Ja, aber wenn du East-West eingibst. Dieses ganze Hollywood Orchestra, also Hollywood Strings, Hollywood Brass, Hollywood Percussion. Dann gibt es den, ja, es gibt Sound Iron, es gibt Albion, es gibt Native Instruments hat ganz viele. Es ist auch so am Anfang, du fängst dann am Anfang mit einer an.
Ja.
Wie ich die vorhin gezeigt habe, die habe ich seit 10 Jahren. Die klingt dann auch nicht kuppelig, aber wenn man sich nicht damit auskennt, kann man da auch viel rausholen. Und ja, im Laufe der Zeit kommt dann immer mehr dazu. Und dann hast du auch im Endeffekt statt einer Library hast du halt 4, die das alle zählen können. Und findest dann stärker sprechen aus. Aber wenn dich das interessiert, kann ich dir gerne eine Liste schicken. Also, und mit diesen East-West Hollywood Orchestra kannst du nichts falsch machen. Die haben eigentlich alles, was du brauchst.
Muss jeder Komponist gleich orchestrieren können, oder ist es auch ein Trend, dann beruft der eine schreibt die Melodie am Klavier und der andere macht da was noch
anderes? Gibt es auch, also vor allem in der Filmmusik noch. Also, dass du wirklich in Hollywood, die schreiben Melodien mit einfach Kleidung und dann lassen sie ein Orchester richtig ausleben. Ob es da richtig aussehen. Das ist ein eigener Beruf auf jeden Fall. Es ist auch, also als Game-Composer macht man aber in der Regel alles. Aber wir haben auch noch für die Projekte, wo wir wirklich mit Orchester aufnehmen, haben wir nochmal einen extra Orchestrator, der das auch studiert hat. Der dann, dem gibst du halt die MIDI-Partitur. Das schaut eigentlich schon ziemlich gut aus, aber ja, weil es ist halt einfach nur mein eigener Studiengang und dass du dann wirklich genau weißt, ah ja, die Geige klingelt jetzt auf der D-Seite beim vierten Ton ein bisschen weicher als auf der G-Seite und dann schreibt er das halt rum oder so, der versucht dann auch das Optimum rauszuholen. Und, aber umso besser du dich natürlich als Komponist damit auskennst, musst du dich halt einfach belesen und ausprobieren und Literatur und halt Partituren studieren. Umso besser du dich auskennst damit, umso besser ist es, weil es natürlich auch das MIDI-Arrangement schon besser klingt. Ne? Aber in der Regel gibt es dann eine Orchestrator, der dann auch die Partituren nochmal ausdruckt fürs Orchester und dann vor Ort nochmal sitzt. Und falls das Orchester eine Frage hat, Takt 73 in den Bratschen, ist das ein H oder ein C? Bis ich da erstmal hinguckt, wo Tag 73 ist, das wäre eine Stunde vergangen. Naja, so schlimm ist es nicht. Genau.
Irgendwas noch.
Schieß einfach los, ja.
Ist ein bisschen experimentell, aber ich habe irgendwann mitbekommen, dass ab und zu für Spiele auch schon die Musik quasi prozedural gemacht wird, dass dann so, was danach, glaube ich, halb programmiert ist, dass die Musik sich im Spiel noch selbst schreibt. So ein bisschen. Also in dem Sinne, dass halt quasi man schreibt vielleicht ein paar Melodien und Akkordfolgen, aber im Spiel werden die dann noch live an die Situation komplett dynamisch angepasst. Und man hat, also habe ich schon gehört, dass sowas für Spiele gemacht wird. Und ich frage mich, wie oft sowas gemacht wird.
Also im Endeffekt, es war, glaube ich, ähnlich das System, was mich vorhin gezeigt hat, Mathematik, dass das Spiel selber erkennt, in welcher Situation du bist und dann aus anderen Dateien auswählst und die Situation anpassen muss und die Musik dadurch ändert. Meinst du sowas oder meinst du, dass die Musik komplett neu komponiert wird?
So halb. Also dass vielleicht wirklich das Spiel an sich noch die Tongeneration mit übernimmt und nicht nur Wave-Files oder so aneinander hängt.
Okay, also das habe ich noch nie gehört und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch nicht so oft gemacht wird.
Ja, okay.
Das bin ich noch nie drüber gestoßen.
Ja, aber Rhythmus spielen jetzt das durchaus. Also okay. Wenn ich dir das bei Thumb zum Beispiel ist, dann könnte es sein, dass das ein Teil ist, wenn das
gibt. Aber kenne ich nicht. Aber
das ist ein relativ neues Rhythmusspiel.
Achso, also ein Spiel, wo du wirklich mit der Musik.
Also du spielst quasi eine Metallkäfer mehr oder weniger und du läufst auf Schienen. Das Spiel ist super fast paced. Und jedes Mal, wenn du quasi an der Wand anklotzt, dann kommt quasi auch ein Sound, der das entsprechende Feedback in der Musik mit einer Rolle.
Ja gut, ja.
Zum Beispiel, egal was du machst, das reagiert quasi
auch. Ja, das ergibt Sinn. Ja.
Okay.
Ja,
ist mir auch neu.
Ja, okay, cool. Ich glaube, da müsste man auch sehr stark wahrscheinlich mit Programmieren dann was machen.
Ja. Was eigentlich, wenn ihr fertig seid, was ist dann, was macht ihr denn genau? Also ihr codet eher oder macht ihr Level Design oder alles?
Alles.
Ja, darf ganz gut
machen. Natürlich, ich habe das mit zwei anderen Leuten gegründet, quasi ein Spiel gebaut. Und dementsprechend, wenn man halt ein sehr kleines Team ist, dann muss man natürlich gerade den Laden
machen. Okay. Noch was?
Nee. Kann ich mal die vorletzte Folie sehen, da der Prozessablauf, wie das geht vom Auftrag bis zum fertigen Produkt.
Das da?
Ja.
Ja genau, also ja, erst Spotting Session, also Besprechung, dann komponiert der Komponist halt und dann schickt man das per E-Mail hin und her oder meistens auf irgendwelche Server hochladen halt. Und nach einem Nickel halt zwei, drei Tage später Feedback vom Kunden und dann immer hin und her.
Unter welchem Zeitraum geht dann der Prozess ab den Feedbacks? Also wenn du schon eine ganze Weile komponiert hast, das kann ja eine Weile dauern, und wenn dann sagt der Kunde, ab diesem Punkt möchte ich schon was haben, damit wir genug Zeit haben für Feedbacks, oder kommst du dann und sagst, jetzt habe ich schon was fertig, möchte ich Feedbacks haben, über was für einen Zeitraum geht dieser Prozess, wo die Musik verfeinert wird?
Also das Verfeinern dauert eigentlich länger als das Komponieren, stimmt.
Ja.
Aber der Kunde gibt meistens auch eine Deadline, bis wann er was haben will ungefähr. Meistens halt bis morgen. Ja. Aber wie gesagt, also ich schaffe, wenn ich einen normalen Arbeitstag habe, was ich eigentlich nie habe, dann schaue ich am Tag zusammen mit Musik. Das heißt, wenn ich frei habe und sagt, ich muss es super haben oder Monat ist, schaue ich das problemlos. In der Regel brauche ich wieder zwei Tage für ein Feedback. Und dann brauche ich für das Rework eine Stunde, dann schickst du es zurück, dann brauchen die wieder zwei Tage. Also im Endeffekt kannst du trotzdem zwei Wochen kannst du dich ein bisschen ein Stück fertig abgenommen ist. Und dann halt, meistens schickt man sich erstmal per MP3 hin und her, weil es halt kleiner ist, und dann am Schluss wird es hochgeladen als Wayne. Und dann wird ein Jahr später gezahlt. Oft so, das ist echt ein Dauer.
Okay. Also vielleicht
noch eine technische Frage, auf welchen Audio-Regeln nimmst du? Ja, ich halte es nicht
klipp
und dann
minus
0,2 dB. Minus 0,2. Also mit dem Maximizer reinhauen. Und dann ist eigentlich ganz einfach, da ziehst du einfach hier ein anderes Stück, eine gute Produktion rein und schaust, dass es ungefähr gleichbar ist. Aber im Laufe des Jahres hast du deine Templates und dann, also Template heißt, du hast einfach deine, ist nicht so, dass ich jedes Mal die ganze Spuren erst hinzufüge, sondern ich habe meine 40-50 Orchesterspuren und kann gleich loslegen. Klar, das Projekt war nicht gleich los, sitzt also vom Lernblatt. Und dann ist es auch schon mal ungefähr auf einen Pegel, dass es passt. So, wenn nichts mehr kommt, dann spiele ich mit Geige, ne? Die Mädels haben gar keine Fragen.
Eines nicht noch.
Ja.
Weil du gerade sagst, du bist ja irgendwie eher so mit Orchester und so weiter und so betraut. Wie schaut das denn aus mit so Rollenspielen, weil du gerade eben Black Edge erwähnt hast? Da gibt es dann auch so irgendwelche Lieder, die quasi gesungen werden von irgendwelchen Baden.
Ja.
Warst du da schon mal irgendwas beteiligt? Weil da musste dann quasi auch der Gesang dazu live aufgenommen werden.
Ja, ja klar, also habe ich auch schon öfters gemacht. Da hast du halt eine Sängerin einfach, die dann gebucht wird. Oder einen Chor. Weil das ist halt gerade eine. Weil wir alle ja die menschliche Stimme am besten kennen und nicht so gut wie Instrumente, merken wir sofort, das klingt aber nicht echt. Und deswegen kannst du dann mit Samples sehr schwierig arbeiten, vor allem wenn Text dabei ist. Und dann wird einfach in der Firma haben wir Kontakte. Also ich kenne persönlich jetzt auch einige gute Sängerinnen, die mich dann einfach einladen würde. Und dann halt über das Audio-Interface einfach Mikrofon anstecken und aufnehmen. Also du brauchst heutzutage also auch kein professionelles Studio mehr dafür. Du brauchst einen einigermaßen schallisolierten Raum und ein gutes Mikro und ab geht's. Also oh, überzogen.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne. Du wolltest noch was?
Ja, vielleicht etwas ein bisschen privater erster, und zwar. Hast du eine eigene Wohnung oder hast du dich deine Nachbarn?
Ach so, nee, ich arbeite von zu Hause und habe einen Dachstuhl. Das Haus ist auch sehr hellhörig, aber tagsüber ist eigentlich meistens nicht zu Hause. Und ich höre es auch nicht so laut. Also schon, keine Ahnung, so 80 dB oder was vielleicht. Aber vor allem, wenn ich jetzt auch so eine Rockmusik mache, dann merkt man es vielleicht schon mal, weil die Bassdrum und der Bass halt durch die Wände geht, aber so Orchestermusik. Gut, manchmal ist es ja Percussionmusik, aber eigentlich ist es dazu, dass man jetzt irgendwo anders hört.
Also, das ist jetzt auch irgendwie dann bei dir da nicht immer was noch speziell ausgepolstert oder nee. So?
Also, ich glaube, sieht man das an dem Bild? Ich glaube nicht. Wo ist es denn? Ja, ich habe halt in der Wand hier so ein paar Absorber und so gemacht. Aber eigentlich eher aus dem Grund für meine Akustik, nicht, dass es nach außen nicht laut ist. Aber da gab es noch nie Beschwerden. Von der eine, der unten gewohnt hat, im Keller aus der Werkstatt, und kann man damals mal irgendwann sein. Das ist ganz blöd. Jo. Achso, ja, falls ihr noch Fragen einfallen, also wie gesagt, schreibt gerne eine Mail. Oder wenn ihr irgendwas braucht. Oder falls ihr doch mal irgendwann eine Musik braucht, sagt mal. Ja, man kann über alles reden. Am Anfang steht ja auch erstmal oft eine Verhandlung. Man kann auch sagen, wenn die Musik nicht exklusiv ist, das heißt, die wird anderweitig noch verwendet, dann wird sie auch nochmal fast halb so billig. Wenn ihr aber was Exklusives wollt, was wirklich nur für euer Gang verwendet werden darf, dann müsst ihr mehr in die Tasche greifen. Aber die meisten Kunden, ich glaube, bezahlen es einfach, weil die Musik trotzdem einfach einen großen Stellenwert hat. Zum Glück.
Wie ist denn das dann mit so lizenzrechtlichen Sachen? Du bist wahrscheinlich bei der GEMA auch dabei?
Nee, ganz.
Das heißt, du verkaufst explizit GEMA-freie Musik an die Leute?
Ja, super Punkt, das habe ich voll vergessen. Es ist extrem wichtig, dass ihr keinen, wenn ihr den Komponisten anschaut, der darf nicht in der GEMA sein. Weil die GEMA arbeitet nach dem Prinzip, dass du jedes Stück, was der Komponist anwenden muss eigentlich, und dann wird er irgendwie mit einem Code versehen und das wird dann auch nachvollzogen, wo das verwendet wird. Und wenn du dann wenn du dann das Spiel presst für 70 und dann für 70 Euro verkaufst, dann musst du, keine Ahnung, pro verkaufte Spiel 3 Euro oder 4 Euro einen Komponisten abdrehen. Aber dann, du musst erstmal immer wieder bezahlen, alles an der Komponisten. Deswegen wollen alle Game-Developer wollen schon Komponisten, die keine Verwertungsgesellschaft angehen. Das ist extrem wichtig.
Und wie wird dann sichergestellt, dass es quasi, also ich meine, du sagst dann exklusiv für die Leute, dann würde aber jetzt theoretisch jemand zum Beispiel von einer Festplatte irgendwie das Stück klauen, was du für Anno geschrieben hast und das einfach in sein Spiel reinmachen, könntest du dann überhaupt irgendwie belangen?
Du meinst, das ist einfach urheberrechtlich?
Ja.
Ja, und du kannst es dann nachvollziehen, dass es ein Anno schon Spiel ist.
Ja, also es gibt trotzdem einfach ein Urheberrecht, das nicht unbedingt verkennt mit GEMA schon.
Ja. Nee, GEMA hat mit Urheberrecht nichts zu tun.
Ja.
Denk mal immer, aber. Nee, du musst es dann irgendwie nachweisen, dass du das Stück früher komponiert hast als der.
Ja.
Das kannst du dann nicht schon irgendwie. Aber ich habe zu dem Fall noch nie, ich kenne auch keinen, der zu dem Fall schon hatte. Genau. Aber gute Frage, das war wichtig. Du hast am Anfang gesagt, du machst ja auch einen Vertrag eigentlich mit Komponisten über den Workload, über den Preis und oft müssen sie auch bestätigen, dass sie eigentlich in der GEMA sind. Weil wenn sie dann doch in der GEMA sind und aber unterschrieben haben, Vertrag, dann werden halt die. Sind natürlich die Erde, die du überlegen.
Jetzt mal noch dazu, wenn du Library Music auch noch schreibst, ist es dann nicht SSL, dass du mit GEMA bist oder irgendwas anbietest? Die Masse ist drin.
Genau, die Library Music die gehen auf Lizenzbasis, das heißt, die werden gekauft dort direkt über das Portal und dann werden die halt einmal abgerechnet. Also ich bin in der Verwaltungsgesellschaft, die nennt sich EMI, das ist die aus Amerika, aber die ist nicht so wie die GEMA. Die ist da ganze frei aus, was du anwendest. Und dann für solche Serien, was ich jetzt vorhin gezeigt habe, hier auf Fox oder so hier, die Sachen hier, da müsst ihr dann im Endeffekt über diese Verwaltungsgesellschaft bezahlen. Also, aber BMI ist in der Regel erlaubt beim Game-Composer, aber GEMA nicht. Und dann rechnet es halt irgendwie ab über die Laufzeit. Das ist dann der Track XY ist 2 Minuten gespielt worden und dann ist der halt ein paar Euro dafür.
Ich beschäftige das gerade noch mit GEMA, weil ich mir nämlich gerade Gedanken gemacht habe, wie ist es denn jetzt? Ist das quasi dann ein Grund? Weil ich meine, wenn jetzt jemand Musiker ist und mit Bands quasi tourt und so als professioneller Musiker auftritt, die sind ja eigentlich immer bei der GEMA, wie ich es mitbekomme, oder ganz häufig. Und wenn man jetzt das sein möchte und gleichzeitig Filmkomponist, ist das dann tatsächlich ein Hard Fact Grund dagegen, dass es beides gleichzeitig geht?
Nein. Aber es ist ja richtig, auch wieder, guter Punkt, trifft mir auch nicht zu. Ich habe ja auch wieder erwähnt, war in der GEMA, musste mich da, ja, das ist sogar sinnvoll war, irgendwie angemeldet, weil ich auch der Hauptkomponist war in der Band oder auch einen Verlag hatte. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mit der Band kannst du eigentlich, wenn du mal annähernd davon lebst, du hast fast gar nichts dafür, wenn du so viel machst dafür. Und als ich dann in die Richtung Game Music gegangen bin und wollte, hat der Chef, also hat der Firma auch ganz klar gesagt, ich muss aus der GEMA aussteigen. Habe ich dann auch gemacht, weil damit finde ich mein Geld groß und mit der Band komme ich
ja.
Mir vielleicht einen Monat 2 Cent kaufen. Deswegen ist die Entscheidung auch logisch. Aber du musst nicht bei der GEMA sein, wenn du in der Band spielst.
Ja, klar.
Das ist im Endeffekt gar nicht Geld und wenn du gewusst hast, dann ist es nett. Und so viel ist es jetzt auch nicht. Du bist halt, wenn du der Komponist einer kompletten CD bist, also sowohl Text als auch Musik, kriegst du 80 Cent pro verkaufte CD. Und das ist jetzt auch nicht die Welt. Und die ganzen Dinge sind noch viel schlimmer. Lizenzgebühren über YouTube und Spotify. Das ist, also ein Bruder von mir ist bei Sabi to Sally, Schlagzeuger, der sie gekannt.
Ach, den. Der, nicht direkt, aber.
Ja. Simon heißt er und der hat noch nicht über Facebook gepostet. Der hatte da Lehrbecken von der Ehe bekommen über Lizenzmusik, tausende Streams. 50 Euro oder so. Nee, der mag ja nicht. Der kann sich dafür nicht mal Kopie leisten. Also da ist echt. Dinge der Hand sogar für mich. Dass da bei den Schwankungen müssen echt alle zu den ganzen Streaming-Scheiß. Und dann versteht es auch, warum wir alle überschimpfen, dass es halt illegal ist. Obwohl es ist ja nur illegal, es ist ja legal, aber trotzdem gibt es Geld dafür. Deswegen bin ich froh, dass ich so mal Geld verdienen kann. Ja. Okay, okay.
Dann stoppe ich
die Aufnahme. Ach so, ja, klar.
Ja.
dürfen die auf unserer Seite veröffentlichen.
Ja. Klar. Also ich habe gesagt, bitte keine Videoaufnahmen, weil ich jetzt gar nicht wusste, ob ich diese Scalebound und Mortal Kombat, diese nicht fertigen Sachen veröffentlichen darf. Ja. Aber habe jetzt nichts gehört, was gegenteilig wäre. Gut, es gibt ja auch kein Video dazu.